Ja, liebe Geschwister, bevor ich anfange, möchte ich nochmal mit uns beten. Vater im Himmel, wir möchten dich bitten, heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das Thema heute lautet Verzagtheit. Ich möchte uns etwas vorlesen. Verzagtheit ist eine Form der Ängstlichkeit, der Kleinmütigkeit. Verzagtheit kommt vom Verb verzagen. Den Mut verlieren. Verzagtheit bedeutet, dass jemand das Vertrauen in die eigene Fähigkeit verloren hat. Verwandte Wörter sind zum Beispiel Melancholie, Schwermut, Niedergeschlagenheit, Trübsal, Mutlosigkeit, Bedrückung, Betrübnis, Verzagtheit, Schwermütigkeit, Gedrücktheit, Bekümmertheit, Krise, Verzweiflung, Qual. Wir merken und sehen, dieses Wort und dieser Begriff hat es in sich, ja? Verzagtheit. Wenn du glaubst, alles sei verloren. Ich lese uns ein Trostlied vor. Wenn du glaubst, alles sei verloren, wenn Gott deine Bitten nicht erfüllt, dein Gebet dringt nicht an seine Ohren, und du bleibst in Sorge eingehüllt. Dann gedenke doch an Gottes Treue, der in deinem Leid dir neue Kräfte gibt, dass du kindlich hoffest, auf ihn trauest, weil als sein Kind er dich doch so liebt. Wenn der Feind Wunden hat geschlagen und Schmerz in der Nacht die Seele plagt, suchst du Gott, um ihm dein Leid zu klagen, weil du denkst, dass niemand bei dir wacht? Dann gedenke doch an Gottes Treue, der in deinem Leid dir neue Kräfte gibt, dass du kindlich hoffest, auf ihn trauest, weil als sein Kind er dich doch so liebt. Denn der Tag Jesu ist gekommen, endet alles Leid und jeder Schmerz. Freude strahlt aus abertausend Sonnen, seliger Friede senkt sich in dein Herz. Dann gedenke doch an Gottes Treue, der in deinem Leid dir neue Kräfte gibt, dass du kindlich hoffest, auf ihn trauest, weil als sein Kind er dich doch so liebt. Ich möchte einen biblischen Text vorlesen aus Psalm 142, die Verse 1 bis 8. Ein Psalm von David, als er in der Höhle war, ein Gebet. Mit meiner Stimme schreie ich um Hilfe zum Herrn. Mit meiner Stimme flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Anliegen vor ihm aus, meine Not erzähle ich vor ihm. Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich wandle, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Schau zur Rechten und sieh, ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Zu dir habe ich um Hilfe geschrien, Herr. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Errette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Dieser Psalm von David ist ein Psalm, wo er uns, wie in vielen anderen seiner Psalmen, tiefe Einblicke hineingibt in seinem Herzen. David, dieser vielgeliebte Mann Gottes, kannte nicht nur Sonnenschein im Leben, sondern er kannte auch Situationen, wo er das Gefühl hatte, alles ist verloren. Verzagtheit. Sieh mal, im ersten Buch Samuel, Kapitel 22, da wird uns hier etwas berichtet, dass der Saul ihn ständig verfolgte und ihn umbringen wollte. Und er flieht. In Psalm 1. Samuel 22, 1 steht, und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Und in 1. Samuel 24 einsteht, und David zog von dort hinauf und blieb auf den Bergfesten von En-Gedi. Ständig auf der Flucht zu sein, dieser Mann Gottes. Wisst ihr, wenn man immer unter Druck ist und es manchmal so, man das Gefühl hat, die Pfeile des Teufels hören einfach nicht auf zu schießen. Da kann man am Boden liegen und da möchte man manchmal wirklich am liebsten sich aus dem Leben ausknipsen. Am liebsten irgendwo auswandern, wollte ich schon sagen, an einer einsamen Insel. Einfach mal Ruhe haben, ja. Der Druck des Leidens oder der Leiden kann so groß sein, dass man einfach nicht mehr kann. Was wir von David hier lernen in dieser Verzagtheit, kann uns auch helfen. Das erste, in den Versen 1 bis 3, 6 und 7 merken wir, David flieht in seiner Verzagtheit zum Herrn. Er sagt hier, mit meiner Stimme schreie ich um Hilfe zum Herrn. Mit meiner Stimme flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Anliegen vor ihm aus. Meine Not erzähle ich vor ihm. Zu dir habe ich um Hilfe geschrien, Herr. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Sieh mal, das ist der erste Schritt, der uns in unserer Verzagtheit hilft. Dass wir alles rausschreien und es nicht in uns reinfressen. Das Problem ist, dass wir mit unserer Not oft nicht direkt zum Herrn gehen. Wir brüten praktisch manchmal wie eine Henne. Wir brüten über unsere Not und über unsere Sorgen. Und wir stellen dann irgendwann fest, wir kommen nicht weiter. Die Sorgen fressen sich in uns hinein. Und wisst ihr, Geschwister, wir müssen uns mal die Frage stellen, wann haben wir das letzte Mal im Gebet zum Herrn geschrien? Nicht geredet, geschrien. Und hier merken wir etwas, dass David alle Emotionen, all sein Menschsein hineingepackt hat in das Gebet. Er wusste, mit Gott kann ich reden. Ich kann meinem Herrn alles sagen. Meine Wut, meine Verzweiflung, mein Nicht-mehr-Können. Mit dem Gefühl zu leben, Herr, deine Lasten sind mir zu schwer geworden. Die Not ist mir zu groß. Ich kann nicht mehr. David ist ein Mann, der uns hier ein Vorbild ist. Er flieht ins Gebet. David, im 1. Samuel Kapitel 17, Vers 32, da lesen wir etwas von David, als er diesen Kampf hatte gegen diesen Goliath. In Vers 32, 1. Samuel 17, Vers 32. Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesen Philister kämpfen. Wir sehen hier, dass David ein Mann war, der selbst sehr gut erkennen konnte, was Mutlosigkeit bedeutete. Er sah Israel erschrocken, erstarrt vor Angst vor diesem großen Goliath. Und er sagt, lasst nicht den Mut sinken. Und wir wissen, was das Ergebnis war. Er besiegt diesen Goliath in der Kraft des Herrn. Und dieser gleiche David, der anderen Menschen sagt, hab Mut, vertraut dem Herrn, der Riesensiege erreicht hat, ist der gleiche David, der hier in der Höhle am Boden liegt. Ich finde das so gewaltig, dass Gott uns hineinnimmt in seinem Wort und uns zeigt, alle Heiligen, auch die Größten, liegen mal am Boden und können nicht mehr weiter. Das macht für mich die Glaubwürdigkeit der Bibel so groß. So etwas würden wir nie in unsere Lebensbiografie hineinschreiben, wenn wir irgendwo groß hinaus wollen. Die Bibel ist hier so ehrlich. Er sagt, ich schütte mein Anliegen vor ihm aus, meine Not erzähle ich ihm. Wisst ihr, wir brauchen Mut in der Reichsgottesarbeit. In Nehemia Kapitel 3, 38, ja, als dort die Mauer wieder aufgebaut wird und Sanballat sich lächerlich macht über den Aufbau der Mauer. Da steht in Nehemia 3, 38, wir aber bauten die Mauer weiter auf, sodass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Das war eine Situation, Nehemia und sein Team hätte Grund genug gehabt, zu sagen, schmeißen wir alles hin, das hat alles keinen Zweck. Dieser Mauerbau ist auch ein Bild für den Gemeindebau. Wie manches Mal haben wir vielleicht auch Gedanken in der Reichsgottesarbeit, es hat alles keinen Zweck. Vielleicht in der Frauenarbeit, in der Jugendarbeit, in der Kinderarbeit, in der Seniorenarbeit, im Straßendienst, in den Hilfen bei den Obdachlosen. Man kann in Situationen kommen, wo man denkt, es hat alles keinen Zweck. Es hat alles keinen Zweck. Und da möchte man alles hinschmeißen. Sieh mal, und da ist es ganz wichtig. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Männer wie ein Nehemia, der sagt, wir bauen weiter. Und merk dir eins, du brauchst in solchen Situationen, wo du am Boden liegst, brauchst du jemanden, der dir Mut zuspricht. Dieser David hatte davor anderen Leuten Mut zugesprochen und liegt jetzt selbst in der Höhle am Boden. Und er geht weiter. Er geht weiter. Und sagt, als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich wandle, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Als mein Geist in mir ermattete. Wisst ihr, Geschwister, das kann so leicht passieren. Gerade in der jetzigen Zeit, wo es alles andere ist als nett im Leben, wo wir so unglaubliche Einschränkungen haben, wo so viele Dinge auf uns zukommen. Da kann man echt im Geist ermatten. Aber da ist David wichtig, da kanntest du meinen Pfad. Das heißt, David weiß, Herr, du siehst mich auch jetzt. Du bist nicht nur ein Gott, der auf mich schaut, wenn die Sonne da ist. Nein, du siehst mich auch, wenn die Gewitterwolken da sind. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jahwe Jireh. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und er wusste, du kennst meinen Pfad. Und dann sagt er, auf dem Weg, den ich wandle, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Sieh mal, und da müssen wir alle durch. Gefahren auf dem Weg in der Nachfolge. Da bist du nicht vorbefreit und auch ich nicht. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Jeder hat sein Kreuz zu tragen. Ja, auch in den gläubigsten Familien gibt es Krankheit, gibt es Streit, gibt es Trennung, gibt es Unversöhnlichkeit, gibt es Zwietracht, gibt es Unglauben. Und dann ist es für uns wichtig, oder dann ist es wichtig, dass wir auch gucken. Ein David sagt in Psalm 140, in Vers 2, errette mich, Herr, von bösen Menschen. Kennen wir das nicht auch? Und das Schlimme ist, dass es sehr viele böse Menschen in der Gemeinde gibt. Nicht nur in der Welt. Da haben wir, glaube ich, gar nicht so großes Verlangen, dass die uns alle um den Hals fallen. Das Schlimme ist, wenn gläubige Menschen auf uns rauftreten, wenn Gläubige uns hintergehen, wenn Gläubige über uns schlecht reden, wenn Gläubige hinterlistig sind, vor uns lachen und hinter den Rücken uns abschlachten. Das tut noch viel mehr weh. Und das musste ein David erkennen. Wer hat ihn denn verfolgt? Der Philisterkönig? Nein! Saul, der König Israels. Das ist ja ein Trauerzustand. Ja? Wenn aus den eigenen Reihen die Pfeile fliegen, das sind die gefährlichsten Pfeile. Die tun am meisten weh. Der Teufel ist nicht doof. Der Teufel weiß genau, wenn er die Gemeinde äußerlich nicht packt, innerlich packt er sie. Wenn er äußerlich die Gemeinde nicht packen kann oder den Christen, dann packt er ihn innerlich. Und dann kommt er mit Filzpantoffeln, der Teufel. Fromm, mit einer Bibel unter den Arm. Und da ist er am gefährlichsten. David ist hier wirklich am Boden. Aber er weiß, Gott, du weißt alles. Gott, du weißt alles. Und Jesaja drückt das ein wenig anders aus. Jesaja sagt in Jesaja 55, 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Wege höher als eure und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist das, was uns oft noch in der Verzagtheit niederdrückt, dass wir das Gefühl haben, ja Herr, wo bist du denn? Ja, dass wir manchmal schreien in unserer Not, wir rufen zu ihm, greif doch ein. Und es scheint manchmal so, als wenn Gott überhaupt nicht zuhört. Wisst ihr, wir müssen einfach verstehen, Gott weiß um meine Not und das ist an erster Stelle erstmal damit genug. Wir möchten gerne, dass er nicht nur Kenntnis nimmt von unserer Not, sondern eingreift und die Not sofort beseitigt. Aber das macht Gott oft nicht. Ganz selten macht Gott das. Sondern Gott hat in seiner Voraussehung einen Plan für die Not meines Lebens, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das Problem ist, wir kennen diesen Plan nicht. Und dann müssen wir ihm einfach vertrauen. Und das kostet uns jeden Tag eine neue Herausforderung. Bilde dir nichts ein, dass du 20, 30 Jahre Christ bist oder 50 Jahre. Wenn der Herr Jesus morgen nicht die Hand über dich hält, dann lebst du wie der Teufel leibhaftig, egal wer du bist. Und wenn du das noch nicht verstanden hast, dann hast du überhaupt nichts verstanden über dein Leben. Dann kennst du dein Herz überhaupt nicht. Glaube lässt sich nie konservieren, egal wie fromm du bist. Wir können heute Halleluja singen und mit dem Herrn unterwegs sein. Und wir kriegen eine Nachricht und liegen am Boden und wissen nicht mehr vorne und hinten, wo es lang geht. Und das ist so wichtig, dass wir das kapieren. Ja? Gefahren auf dem Weg sind da. Die Schlingen sind da auf unserem Weg. Und überprüf dein Leben, wie du angegriffen wärst, wie die Schlingen da sind. Ja? Der Teufel lässt uns doch nicht einfach so laufen. Und das Schlimme ist oft, dass die Gedanken dann mit uns durchgehen. Ja? In Philipperbrief Kapitel 4, Vers 8, da sagt Paulus etwas. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, darüber denkt nach. Gedanken haben eine unglaubliche Macht. Und das Problem ist, dass wir oft unsere Gedanken einfach freien Raum geben. Und wir müssen es lernen von Paulus, wenn er sagt in 2. Korinther 10, Vers 5, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Jesu Christi. Das heißt, Paulus fordert uns auf, Leute, lasst eure Gedanken nicht freien Lauf. Wehret euren Gedanken. Wenn die Gedanken kommen und sagen, der Herr lässt sich doch alleine, der kümmert sich doch nicht, der hat dich doch nicht mehr lieb, du bist verworfen, mit dir wird sowieso nie etwas. Das sind Dinge, die stehen nicht in der Schrift. Und da müssen wir den Gedanken einen Stopp setzen und müssen sagen, Stopp! Hinweg mit euch, ihr Lügengedanken! Mein Gott liebt mich! Jesus Christus hat sein Leben für mich gegeben! Mein Gott hat Israel durch die Wüste geführt, 40 Jahre, über 2,5, 3 Millionen Menschen mit Nahrung und mit allem versorgt. Und dieser Gott ist mein Gott und der bringt mich durch. Egal, was Corona sagt oder Politik sagt oder was die ganze Welt heult. Mein Gott bringt mich sogar durch die Hölle durch. Ich kann mit meinem Gott in der Hölle glücklich sein. Wenn Jesus da ist, würde ich auch da glücklich sein können. Mein Gott kann niemand hindern, das zu tun, was er will. So müssen wir reden. Das ist biblische Gedankenwelt. Und wenn wir da uns dran halten, dann haben wir einen großen Gewinn. Dann haben wir einen ganz großen Gewinn in unserem Leben. Und das möchte der Herr. Er sagt in Vers 5 noch, schau zur Rechten und siehe, ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. Was ist das für eine Aussage? Das ist nicht irgendjemand. Das ist David, der hier redet. Was sagt dieser Mann Gottes? Ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Das ist auch eine Not. Dass wir in einer Christenheit leben, die sich nur noch um sich selbst dreht. Ich, ich, ich und nochmal ich. Hast du noch den Blick für den, denen es schlechter geht als dich? Und was machst du? Ja, was machst du? Hilfst du den anderen? Ruf ihn doch mal an. Geh ihn doch mal besuchen. Mach dich doch auf. Und geh zu denen, die am Boden liegen. Weißt du, eine große Hilfe in Verzagtheit ist, wenn man dann jemanden hat, der einem wieder Licht spendet. Ich habe das in meinem Leben auch oft erfahren, dass ich nicht mehr weiter wusste und dann bekam ich einen Anruf oder einen Brief oder eine Nachricht per SMS oder WhatsApp oder wie das alles heißt, ja, und habe wieder Kraft bekommen. David wusste, ich habe hier die Gefahr, ich bin alleine, aber Gott weiß um alles. Niemand fragt nach meiner Seele. Wisst ihr, ich möchte euch heute sagen, denkt nicht, dass die Leute, die euch im Glauben vorangehen, dass die keine guten Worte brauchen. Ich habe festgestellt, dass gerade Menschen in leitende Positionen diese Frage oft nie gestellt bekommen. Man denkt, ja, der Pastor, der Leiter, ja, die Ältesten, die Diakone, die sind nah mit Jesus und alles ist in Butter. Ich glaube, es ist wichtig, dass ihr gerade auch an denen denkt, die in leitende und führende Position sind, weil die stehen in der größten Gefahr, sehr einsam zu sein. Je mehr man im Reich Gottes Verantwortung trägt, desto einsamer wird man. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und auch ein Ältester kocht nur mit Wasser, falls ihr das nicht wisst. Falls ihr dachtet, wir kochen mit Öl oder so, wir kochen auch nur mit Wasser. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch da immer wieder auch gerade im Gebet an uns denkt. Hier der David spricht ganz offen aus, was auf seinem Herzen ist, das Gefühl der Einsamkeit. Und ich möchte hier noch etwas hineinbringen, was er im Gebet dort sagt, in Vers 7. Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Errette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Demut haben, in unserem Glaubensleben auch zu kapieren und zu bekennen und zu benennen, ich bin in dieser Situation nicht, ich bin dieser Situation nicht gewappnet. Ich brauche Hilfe. Das fällt uns allen schwer. Wir sind so vollgeprotzt mit Stolz. Ja, und es fällt uns ganz schwer, uns helfen zu lassen. Aber wisst ihr, wenn wir uns nicht von Gott helfen lassen, können wir anderen auch keine Hilfe sein. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Und das muss man lernen als Mensch. Man muss es lernen, auch ehrlich zu bekennen, mit dieser Situation bin ich überfordert. David ist sich nicht zu stolz, das hier zu bekennen. Er sagt Gott, das geht über meine Kraft, das packe ich nicht. Und ich möchte uns jetzt mal ein paar Wörter mitgeben, die der Herr Jesus sagt, die uns helfen können, in solchen Situationen an ihn zu denken. Die sogenannten Ich-Bin-Worte. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, Johannes 6, 35. Wenn du Angst hast, dass du nicht mehr durchkommst, dann sei dir bewusst, er ist das Brot des Lebens. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, Johannes 8, Vers 12. Egal wie dunkel es sein mag, Jesus hat dir zugesagt, ich bin das Licht der Welt. Verstehst du, er ist nicht nur das Licht in deinem Leben, er ist das Licht dieser ganzen Welt, die ja viel größer ist als dein kleines Leben. Und wenn er diese Welt erleuchten kann, dann kann er dein kleines Herz erst recht erleuchten. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, Johannes 10, Vers 11. Ein Hirte hat nur eine Aufgabe, die Schafe so zu leiten, dass es ihnen gut geht. Der Hirte hat die Aufgabe, die Schafe so zu leiten, dass sie gutes Essen bekommen, gutes Trinken, dass sie bewahrt werden vor den Angriffen. Jesus sagt zu dir, ich bin dein Hirte. Egal wo du bist, ob du im Bilde gesprochen in einer Höhle bist und Angst hast, nicht mehr rauszukommen, Jesus sagt dir, ich bin dein Hirte. Jesus sagt, ich bin die Tür in Johannes 10, Vers 9. Du hast Angst, dass vielleicht dein Leben alles zugeht, dass deine Perspektive zugemauert ist. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn ich bei dir bin, ebne ich dir immer wieder einen Weg. Ich bin die Tür. Wenn du mit mir unterwegs bist, öffne ich dir immer wieder einen Weg. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes 11, 25. Wenn du Angst hast vor dem Tod, wenn du Angst hast, wie werde ich vielleicht mal sterben, dann darfst du wissen, egal wie du stirbst und wo du stirbst, Jesus ist bei dir, weil er das Leben ist und die Auferstehung. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, Vers 6. In dieser Welt, die so von der Lüge vollgesogen wird, ja, darfst du mit ihnen den Überblick behalten. Ich würde mir wünschen, wenn viele Christen sich ganz neu mal bewusst werden und sich orientieren an dem Wort Gottes und an Jesus und nicht an dem, was momentan die ganzen Medien und Mainstream schreiben über die Zukunft dieser Erde. Ihr müsst euch nicht wundern, Geschwister, ich sage euch das immer wieder. Ihr müsst euch nicht wundern, wenn ihr tiefsinnig und depressiv werdet, wenn ihr von morgens bis abends euch alles reinzieht, was auf YouTube läuft und was irgendwelche Leute prognostizieren für die Zukunft. Ja. Wenn ihr unbedingt in Depressionen wollt, wenn ihr selbstmordgefährdet sein wollt, dann macht das, ja. Aber wenn ihr mit Jesus da bewahrt bleiben sollt, dann lasst euch auf diesen ganzen Schrott nicht ein. Ja. Eine gesunde Information ist okay, aber das, was momentan abgeht, das ist schon dämonisch. Ja, und selbst Christen merken das nicht, dass sie getrieben und geleitet werden von Ängsten, von Panik. Das ist nie der Heilige Geist, das ist der Geist der Finsternis. Ja. Und dann sagt Jesus, ich bin der rechte Weinstock, Johannes 15, Vers 1. Wenn du Angst hast, aus deinem Leben kommt nichts, du bist Dürre, da kommt keine Frucht, dann musst du einfach an ihm bleiben. Denn Jesus sagt, ich bin der Weinstock und du bist die Rebe. In mir bringst du Frucht. Du musst nur in Jesus bleiben. Du musst auf nichts mehr achten in deinem Leben, als nur nahe am Herrn Jesus zu sein. Dann ist die Frucht automatisch da. Und das letzte Wort, was ich euch mitgeben will, ist, ich bin das A und das O, Alpha und Omega, Offenbarung 1, 8. Jesus setzt nicht nur den Anfang, auch das Ende. In dieser Welt, in deinem kleinen Leben, in allem, was passiert, nicht die Politik, nicht der Antichrist, nicht der Teufel, kein Corona, auch nicht Frau Merkel, auch nicht Bill Gates, auch nicht George Soros und wie sie alle heißen. Das sind alles kleine winzige Ameisen, Luftstaub in den Augen Gottes. Unser Gott sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns an ihn, den Herrn, halten. Und er sagt dann zum Schluss, führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele. So hat sich David gefühlt. Vielleicht fühlst du dich in deiner Verzagtheit auch so. Er sagt, führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele. Und warum? Damit ich wieder Fußball spielen kann. Damit ich wieder essen gehen kann. Damit ich wieder feiern kann. Das ist weltliches Gesang, ja? Was steht hier? Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Und dann sagt er, die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Sieh mal, Gott ist immer noch der uns den Zuspruch gibt. Und zum Schluss möchte ich mit diesen Zusprüchen Gottes dir persönlich nochmal Mut machen. Der erste Zuspruch steht in Jesaja 43, 1-5. Aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Sicherlich primär für Israel, aber das dürfen wir auch an uns anwenden, das Wort. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinen Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israel, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. So gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Sonnenaufgang her werde ich deine Nachkommen bringen und vom Sonnenuntergang her werde ich dich sammeln. Jesus sagt in Lukas Evangelium Kapitel 12, Vers 32: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat euren Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Die kleine Herde ist nicht immer die Masse. Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39. Da steht: Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Jesaja sagt in Jesaja 40, Vers 29 folgendes: Er gibt den Müden Kraft und den Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Und das Letzte steht in 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben oder der Mutlosigkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Verzagtheit, ja, auch die Größten im Reich Gottes kennen solche Stunden. Und vielleicht nicht nur Stunden, sondern vielleicht sogar Wochen und Tage und Monate. Ja. Aber unser Gott ist größer. Und ich wünsche euch allen von Herzen, dass ihr von David lernt, wie man in solchen Situationen umgeht. Nehmt die Zuflucht ins Gebet. Seid euch bewusst, dass Gott alles im Blick hat. Seid euch auch bewusst, dass Gott auch um eure Einsamkeit weiß. Seid euch auch bewusst, dass es Gott nicht entgangen ist, wenn Menschen euch enttäuschen, alleine lassen, verletzen. Gott weiß darum. Aber die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Das soll das Ziel all unserer Not sein, dass Menschen im Nachhinein erkennen, wie hat der Herr ihn doch durchgetragen und wie treu hat der Herr ihn begleitet in seiner Verzagtheit. Möge der Herr das schenken, dass diese Not letztendlich dazu führt, dass Jesus groß wird, dass Jesus hervorleuchtet aus der Not heraus und dass wir im Rückblick sagen: Herr, es war keine leichte Zeit, es war nicht einfach in dieser Verzagtheit zu leben, aber ich bin dir dadurch näher gekommen. Wisst ihr, zum Schluss möchte ich euch nur eins mitgeben. Ich habe in meinem Leben eins gelernt: Wenn Gott uns manchmal solche Wege zutraut, dann hat er immer das Ziel, dass unsere Beziehung zu ihm inniger wird. Manchmal muss Gott uns von Menschen entfernen, damit wir näher mit ihm leben. Es ist nicht leicht, aber heilsam. Möge Gott uns segnen. Amen.